Und dann wollen wir uns mit einem ersten Musikstück innerlich und auch akustisch eben auf den Gottesdienst einstimmen lassen. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Wir feiern unseren Gottesdienst heute im Namen und in der Gegenwart des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie geht's dir heute Morgen? Wie fühlst du dich heute, Sonntagmorgen? Eher so ein bisschen angespannt, belastet, gestresst, viele Probleme, Themen, die man so im Kopf hat? Oder ist dein Gemütszustand heute eher so richtig entspannt, aufgeräumt, ausgeglichen? Horch mal in dich hinein. Wie geht es deiner Seele? Ist sie einigermaßen im Gleichgewicht? Oder ist es schwieriger? Ist es Unruhe, Gefühlschaos, irgendwie Unausgeglichenheit, Angst? Kann ja einiges so in uns sein. Es ist doch so, dass jeder von uns, und kann ich zumindest auch von mir so ganz sicher sagen, dass man sich irgendwie das richtige Maß wünscht an Gemütsruhe, an Zufriedenheit, an Gelassenheit, oder? Also gerade in so komischen, schwierigen und anstrengenden Zeiten, wo die Alltagswelt uns ja noch mehr Mühe macht, braucht man doch einfach Zeiten, wo die Seele mal richtig unbelastet ist und richtig gelassen sein kann, oder? Ich habe vor kurzem was gelernt oder was erfahren, was ich euch einfach heute mal mitgebracht habe oder was ich mit euch teilen möchte. Und zwar, dass der Begriff Gelassenheit, die wir uns ja alle irgendwie wünschen, von dem mittelhochdeutschen Wort Gottergebenheit herrührt. Und vor dem Hintergrund dieses Ursprungs, wo wir ja Gelassenheit aber nicht als Gleichgültigkeit verstehen sollten, sondern als ein Überlassen, als ein Geschehen lassen sozusagen, ist das doch ganz interessant, fand ich. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind als Christen, dann merken wir ja ohnehin, dass wir unsere Gefühle, unseren Gemütszustand, unser seelisches Befinden am besten unserem Schöpfer überlassen können oder übergeben können, wenn wir selber damit nicht wieder rauskommen oder nichts ändern können daran, dass wir das unserem Schöpfer durch seinen in uns wirkenden Heiligen Geist überlassen können und sollen. Also wir tun gut daran, hier heute Morgen, aber auch sowieso jeden Tag, uns so Gott zu überlassen, mit allem Schlechten, mit allem Guten, mit Leib und Seele, dem lebendigen Gott uns ergeben, in diesem Sinne der Gelassenheit. In der Tageslosung heute steht, das ist der Psalm 48, Vers 15, denn so ist Gott, er ist unser Gott für immer und ewig, er wird uns alle Zeit führen und uns begleiten bis zum Tod. Und im Hebräerbrief Kapitel 6 bekommen wir die Zusage, diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Diese Zuversicht, also Gottes Zusage, uns nicht loszulassen, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Ich möchte einladen zum Gebet und wer kann, möge doch dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du bist unser Gott und du bist derjenige, der unsere Seele durch und durch kennt, der unser Innerstes kennt, unser Herz. Du weißt, was wir fühlen, du weißt, wie es uns geht, du weißt, wo wir deine Hilfe brauchen, wo wir selber uns nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können, sondern wo wir auf dich, auf deine Hilfe angewiesen sind. Und das ist bei so vielen Dingen und wir wollen das bekennen und wollen dich bitten, dass du in uns das auch bewirkst, dass wir unsere ganzen Schwierigkeiten, Gefühle, unsere seelischen Befindlichkeiten dir überlassen können, dass du dich darum kümmerst, dass du sie in Ordnung bringst, dass du mit deinem Frieden einkehrst, dass dein Frieden das alles richtig ordnet, Herr. Deine Macht und dein Heiliger Geist, der in uns wirkt. Wir wollen dich bitten, dass du das auch im Gottesdienst heute möglich machst, dass wir Gelassenheit lernen, loslassen, ergeben sein dir gegenüber, weil du uns führst und leitest, hier, aber auch in der Ewigkeit. Wir loben und preisen dich, dass du diese Macht und Möglichkeit hast. Wir danken dir, dass du so groß bist, dass du dich für jeden Einzelnen interessierst, dass du uns als Gemeinde segnest, dass du auch die Kinder segnest im Kindergottesdienst unten, dass du wirklich so groß bist, dass du überall wirkst, wo es um dich geht, wo du im Mittelpunkt stehst und wo dein Geist Raum hat. Und wir wollen dich bitten, dass du ja, uns mit deinem Geist wirklich ganz nahe kommst und uns deutlich machst, dass wir dich brauchen und dass wir von dir wirklich so viel Gutes bekommen. Segne diesen Gottesdienst, segne auch alle Geschwister, die nicht hier sind, die krank sind, die zu Hause bleiben, auch wenn sie eben online uns hören oder wie auch immer. Schenk deinen Segen überall da, wo er nötig ist. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir bieten ja mal die Gelegenheit, sich auch zu Wort zu melden, wenn jemand einen Gruß weitergeben möchte oder sich vorstellen möchte als Gast, könnte das jetzt passieren. Wenn nicht, dann grüße ich von dieser Stelle ganz herzlich im Namen der Gemeinde unsere Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Waren aber gar keine Kinder, waren nur Erwachsene, macht aber nichts. Montag konnten wir Marlies gratulieren, Dienstag Lydia, gestern Juna und Fasane und heute Brandon. Wünschen allen Gottes Segen fürs neue Lebensjahr und geben gerne einen Vers mit aus Jakobus, Kapitel 1, den Vers 17. Da haben wir stehen, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Ja, möget ihr so durch das neue Lebensjahr gehen, dass euch das bewusst ist, dass Gott gut und vollkommen ist für euch. Ehrlich? Ja. Gut, also Marc, dann kriege ich da nochmal einen extra Gruß von hier. Ja, wir wollen unser erstes Lied gemeinsam genießen oder uns darauf einlassen. Singen können wir es ja nicht. Im ersten Lied ist eine der Textzeilen: Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Das können wir vor dem Hintergrund der Gelassenheit nochmal so besonders auf uns wirken lassen. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Das Lied heißt: Herr, ich komme zu dir. Ja, wir sind ja dankbar und können dankbar sein, dass wir ein Gemeindeleben haben, wo noch einiges möglich ist. Und weil das so ist, bekommen wir jetzt zwei Einladungen. Eine von Sabine und eine von Niklas. Aber Sabine fängt an. Ladies first.
Ja, ich möchte euch heute zur Gebetsstunde einladen. Die wird jetzt, ab jetzt, in jedem letzten Dienstag, also,
da kann man dich besser hören.
Kann man mich besser hören, na gut. Das, ja, sie wird ab jetzt in jedem Monat am letzten Dienstag sein. Also dann am 27. April um 19.30 Uhr hier in der Gemeinde. Und dann so weiter jeden Monat. Ja, wir freuen uns, wenn jeder daran denkt. Oder der, der Freudigkeit hat und Gebet auch auf dem Herzen hat, ist herzlich willkommen. Wir wollen miteinander Gott loben, wir wollen für die Anliegen der Gemeinde beten und wir wollen auch füreinander beten. Gemeinde sind wir ja alle und wer auch ein Anliegen hat, für das wir mitbeten können, der kann das uns persönlich mitteilen oder auch ins Fach legen. Ich habe in der letzten Woche im ERF ein Zitat gehört, was mich sehr ermutigt hat zum Gebet. Dort wurde gesagt, wenn ein Mensch arbeitet, arbeitet ein Mensch. Wenn ein Mensch betet, arbeitet Gott. Wir haben ja oft nicht die Vorstellung, wie Gott unser Gebet erhört. Und oft verstehen wir vieles auch nur im Nachhinein. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass wir ihm wertvoll und wichtig sind und dass er jedes unserer Gebete zu unserem Besten erhören wird. In Psalm 37, Vers 5 können wir dazu lesen: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. In dieser Zuversicht wollen wir beten und ich freue mich für jeden, der auch daran teilnehmen wird. Dankeschön.
Ihr Lieben, ich habe mal eine Frage an euch.
Der Jesaja, ja? Kennt ihr, der berühmte Prophet im Alten Testament. Dieser Jesaja, war der eigentlich mit Jeremia, der andere große Prophet im Alten Testament, waren die beiden eigentlich befreundet und haben die beiden König David die Leviten gelesen? Oder bin ich da jetzt völlig falsch gewickelt und Jesaja war in Wirklichkeit ein Freund von Abraham und Jeremia hatte eine Zweierschaft mit Hiob? Oh oh, ich kenne so viele Namen, ich habe so viele Predigten gehört, Geschichten über Geschichten, ich könnte die alle nennen, aber ich kann sie nicht richtig zusammensetzen. Ja, mir fehlt die Ordnung, mir fehlt der rote Faden. Wenn es euch so geht, wenn ihr euch da irgendwie wiederfindet, dann habe ich etwas für euch, und zwar unser Gemeindeseminar, was jetzt demnächst startet. Das trägt den Titel Der rote Faden durchs Alte Testament. Und wir wollen uns in dieser Zeit, es geht über 9 Wochen, jeweils ein Abend in der Woche, wollen wir uns diesen roten Faden durchs Alte Testament erarbeiten. Es wird so ablaufen, dass ich in dieser Einheit oder an einem Abend eben eine Einführung gebe in die jeweilige Epoche. Da gebe ich euch Informationen, dann kriegt ihr auch ein Handout, damit ihr das Wichtigste noch parat habt. Wir werden einen Bibeltext betrachten, der in dieser Epoche entscheidend war und uns dann auch fragen, was das für uns bedeutet. Und wenn ihr da kontinuierlich dabei seid, dann habt ihr am Ende diesen roten Faden durchs Alte Testament und ihr kennt das Alte Testament wie eure eigene Westentasche. Wenn das was für dich ist, wenn du dazu Lust hast, dann trag dich ein. Anmeldeliste liegt im Foyer aus, wie ihr das kennt. Könnt ihr Namen eintragen und dann könnt ihr angeben, an welchem Tag in der Woche ihr nicht könnt. Ich versuche das dann möglich zu machen. Zwischen Dienstag und Freitag kommt das in Frage. Wir müssen auch gucken, wie wir hier die Räume kriegen. Aber wenn ihr da irgendwie einen Tag habt, wo ihr gar nicht könnt, tragt das ein, dass ich das berücksichtigen kann. Und dann werde ich demnächst eben den Start bekannt geben. Also, wenn ihr Interesse habt, tragt euch ein.
Ja, abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass wir nach dem Gottesdienst nochmal an die Sammlung erinnern möchten, an die Kollekte im Foyer, die ja für unsere Gemeindearbeit bestimmt ist. Da können wir auch dankbar sein, dass wir immer noch gut versorgt sind, trotz aller Widrigkeiten im Moment. Also schon mal herzlichen Dank im Voraus für die Kollekte und ich möchte auch noch dafür beten zusammen. Herr, wir wollen dir wirklich danken, dass wir alles haben, persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir Segen erfahren von dir, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir als Gemeinde dieses Haus haben und einen Pastor und alles, was wir an Selbstverständlichem sehen, ist doch alles von dir und wir wollen dich bitten, dass du uns auch weiterhin so gut versorgst mit allem, was wir brauchen. Bitte segne unsere Mitglieder und auch eben die Gaben, sorg dafür, dass das Geld so verwendet wird, wie es in deinem Sinne ist, Herr. Amen. Ja, jetzt wollen wir, wenn auch ohne Stimme, aber vielleicht umso mehr mit der Seele, uns mit 2 Liedern ein bisschen den Alltag hinter uns lassen und uns auf das Lob Gottes einlassen. Wir beginnen mit dem Lied Mit aller Kraft.
Liebe Gemeinde, mit einem Lied auf dem Lippen, da läuft es sich leichter. Das ist eine alte Weisheit. Als ich ein Kind war, da machten wir regelmäßig Urlaub in Italien am Gardasee. Meine Familie und noch ein paar andere befreundete Familien. Und eines Tages oder einmal kam da die Idee auf, einen Berg zu besteigen. Wir wollten den Monte Baldo erklingen. Das ist da ein Berg in der Region am Gardasee. Also muss ich dazu sagen, das war jetzt nicht die Idee von uns Kindern. Ja? Das war die Idee von unseren Eltern. Wir Kindern hatten darauf 0 Bock. Keine Lust. Aber unsere Eltern scheuchten uns da hoch und schon nach wenigen 100 Metern drohte die Meuterei. Es war heiß, wie es halt in Italien so ist. Alles staubig da von der Region. Wir hatten Durst und es hätte nicht viel gefehlt. Wir hätten uns auf den Boden gesetzt und hätten komplett gestreikt. Aber da griffen unsere Eltern zu einem Trick, denn sie fingen an, mit uns zu singen. Und wir haben dann irgendwelche Lieder gegrölt und dabei haben wir unsere Unlust vergessen und sind den Berg hochgestapft. Mit einem Lied auf den Lippen geht es leichter. Dahinter steckt eine Wahrheit, eine tiefe Wahrheit. Wir wollen uns heute ein Wallfahrtslied betrachten. Das ist ein Lied, was Pilger gesungen haben auf dem Weg nach Jerusalem. Und so fiel ihnen das Gehen leichter. Sie wurden ermutigt, diesen Pilgerweg zu gehen. Ich möchte euch das Lied vorlesen. Ja, die Jugendlichen haben schon vorgeschlagen, ich soll es vorsingen, aber ich werde es lassen, sondern ich werde es vorlesen. Das ist Psalm 130, ein Wallfahrtslied, erscheint über mir an der Leinwand. Ich lese vor. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ein Wallfahrtslied, so ist hier die Überschrift unseres Psalmes. Es ist, wie gesagt, ein Lied, was Pilger gesungen haben auf dem Weg nach Jerusalem. Erwachsene Juden waren dazu angehalten, an den großen Festen nach Jerusalem zu ziehen. Das war das Laubhüttenfest, das Passafest. Da ging es, wenn es irgendwie möglich war, ihnen nach Jerusalem. Und mit diesem Lied stimmten sie sich auf ihr Ziel ein. Auch wir Christen pilgern. Auch wir sind unterwegs. Wir pilgern nicht zu irgendwelchen Städten, Mekka oder Jerusalem oder so, sondern wir pilgern durch dieses irdische Leben hin zum himmlischen Jerusalem. Unser Ziel ist nicht eine Stadt im Nahen Osten, unser Ziel ist der Himmel. Dort, wo wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dort, wo wir vereint sind in Christus. Dahin sind wir unterwegs, zu unserer himmlischen Heimat. Und das ist ein Pilgerweg, der es in sich hat, bis wir dort ankommen, mit Höhen und Tiefen, mit Gegenwind, mit heißer Sonne, wo es manchmal wirklich schwierig ist, weiterzugehen, ein Pilgerweg. Und auf diesem Pilgerweg ermutigen uns Lieder, Lobpreislieder, geistliche Lieder, so wie Psalm 130 einer ist. Und deswegen wollen wir uns diesen Psalm 130 heute genauer anschauen, denn wir können von ihm lernen. Drei Aspekte möchte ich besonders darauf eingehen. Zunächst einmal lehrt uns der Psalm Geduld. Er fordert uns auf, geduldig auf die Hilfe Gottes zu warten. Dann ermutigt er uns, unser ganzes Vertrauen auf das Wort Gottes zu setzen. Das ist ein zweiter wichtiger Aspekt, den er anschneidet, auf das Wort Gottes zu vertrauen. Schließlich geht es darum, zu warten und achtsam darauf zu sein, wie Gott eingreift, wie er mir hilft. Das sind die drei wichtigen Aspekte, die wir uns heute anschauen. Aber zunächst einmal zur Lage des Psalmisten. Wenn wir den Psalm hier lesen, dann merken wir sofort, ihm geht's nicht gut. Er steckt in einem seelischen Tief, er fühlt sich schlecht. Er sagt hier in Vers 1, aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Ja, wir merken, der Psalmist ist in einem Tief. Ihm geht es dreckig. Seine Seele hockt im Dunkeln. Und er fühlt sich einsam, er fühlt sich kalt, da ist keine Wärme, die seine Seele irgendwie erwärmt. Finsternis, so beschreibt er seine Situation, ihm fehlt die Orientierung, er friert innerlich. Seine Hoffnung ist ihm abhanden gekommen, er sitzt in einem seelischen Loch. Da ist niemand, der ihn verstehen würde. Er muss zu Gott schreien, er muss rufen, damit Gott ihn überhaupt hört. Niemand, der ihn in den Arm nimmt, seine Seele atmet schwer, alles zieht sich zusammen und ist verengt. Lange hält er es nicht mehr aus. Und der Grund ist, dass er sich von Gott getrennt fühlt. Es ist eine seelische Not, die er hat. Er spricht das in Vers 3 an, da sagt er, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Hier schneidet er das Thema Sünden an. Sünde, das ist mehr als einfach nur eine moralische Verfehlung, sondern das ist dieses Empfinden, ich bin von Gott getrennt. Da ist ein Graben zwischen mir und Gott. Und das macht der Seele dieses Psalmisten groß zu schaffen, dass er sich nicht von Gott getragen fühlt. Wenn Gott wenigstens da wäre, dann wäre die Situation vielleicht auch schwierig, aber ich würde mich geborgen fühlen, ich würde irgendwie die Hoffnung im Herzen haben, ich würde eine Wärme und eine Liebe spüren, die Gott mir schenken würde. Aber das fühle ich alles nicht, ich fühle mich verlassen und einsam. Das ist seine Situation, aber in dieser Situation keimt seine Hoffnung auf. Vers 4, da sagt er, denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Vergebung, ja, das heißt, diese Sünde, dieser Grabe, der zwischen mir und Gott besteht, den wirst du, Gott, überbrücken. Du wirst mir vergeben. Du wirst diese Schuld, die zu diesem Graben geführt hat, nicht einfach stehen lassen, sondern du wirst sie beiseite wischen. Du wirst sie hinwegnehmen, dass wir wieder Gemeinschaft haben, dass meine Seele dich wieder fühlt und spürt. Und dann wird man dich fürchten. Ja? Damit ist keine Angst gemeint, sondern damit ist eine Ehrfurcht gemeint. Dann werde ich ehrfurchtig vor dir stehen, vor dem Wunder deiner Gnade. Diese Hoffnung hat der Psalmist. Und mit dieser Hoffnung geht er eben auf drei wichtige Aspekte ein, die für uns auch wichtig sind. Zunächst einmal mahnt er uns zur Geduld. Das heißt in Vers 5, er sagt, ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Auf den Herrn harren, das heißt aushalten, warten, so lange standhaft bleiben, solange es nötig ist. Das ist eine ganz wichtige Lektion, weil wenn wir unseren Pilgerweg gehen, hier in dieser Welt, dann werden wir immer in Situationen kommen, wo es wirklich schwierig ist, wo es nicht mehr weitergeht, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Und dann heißt die Parole ausharren. Harre des Herrn, warte, ja? Mach keine Dummheiten, entferne dich nicht von Gott, sondern bleib einfach mal da, wo du bist und warte darauf, dass Gott dir hilft. Du brauchst vielleicht Geduld, es läuft alles nicht so schnell, wie wir das wollen, aber Gott wird eingreifen. Ich muss auf Gott warten. Dahinter steckt auch die Einsicht, dass ich mir nicht selber helfen kann. Man kann sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Freilich, es gibt da einen, der hat das mal behauptet. Der hat so erzählt, ja, ich bin dann ins Moor geritten und dann ist mein Pferd im Moor stecken geblieben und versunken und ich bin auch schon versunken, ja, war bis hier oben hin und dann wusste ich nicht mal, was ich machen sollte und keiner hat mir geholfen. Da habe ich mich einfach hier oben an den Haaren gepackt und habe mich wieder rausgezogen. Wer war das? Ja, das war der Lügenbaron von Münchhausen. Baron von Münchhausen, sie haben ihn den Lügenbaron genannt, weil er immer irgendwelche Lügen erzählt hat. Und manchmal spielen wir auch den Lügenbaron und tun so, als ob wir uns selber helfen können. Ja, als ob wir uns selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen könnten. Dann tun wir so, als ob wir Gott nicht brauchen und sagen stolz, das habe ich selber geregelt, das habe ich alles selber gemacht. Aber da belügen wir uns selbst. So ist es nicht. Sondern keiner kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Wir brauchen Gott. Wir müssen warten auf seine Hilfe. Unser Psalmist spielt nicht den Lügenbaron, sondern er weiß, nur durch Gottes Gnade komme ich daraus. Nur Gott hilft mir, dass ich ihn wieder erlebe, dass ich ihn wieder spüre. Nur Gott kann meine Situation ändern. Ich möchte mich ganz auf Gott ausrichten und auf ihn warten. Er lehrt uns Geduld, der Psalm 130. Denn wir sind oft ungeduldig, wenn wir in schwierigen Situationen kommen. Und das ist nicht immer hilfreich. Klar, es gibt auch so eine passive Resignation, wo man mal sagen muss, komm mal aus dem Quark. Aber es gibt eben auch das andere, wo man in einer schwierigen Situation ist und man möchte irgendwas verändern und dadurch macht man es nur noch schlimmer. Da ist vielleicht ein guter Freund oder vielleicht auch ein Familienangehöriger, der nicht zu Jesus findet. Und das ist für einen persönlich eine Not, das tut einem weh. Und dann möchte man drängeln, weil man ungeduldig ist. Und dann sagt man, Mensch, das und das ist es und du musst doch verstehen, Jesus ist für dich gestorben und mach mal das und komm mal zur Kirche und hier und da, weil man einfach so ungeduldig ist und das nicht ertragen kann, dass das jetzt so lange dauert, bis er sich zu Jesus wendet. Dieser Aktivismus kann aber sehr negative Folgen haben, dass sich der Freund oder das Kind dann noch mehr zurückzieht und sagt, ich werde jetzt hier zugemüllt, ich werde gar nicht ernst genommen mit meinen Sorgen, ich möchte nicht immer gedrängelt werden. Und man bewirkt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. Man möchte ihn zu Jesus bringen und weil man so viel Aktionismus zeigt, stößt man ihn von Jesus weg. Es gibt natürlich beide Seiten, klar, man muss auch Zeugnis geben, aber es gibt eben auch diese Seite, dass zu viel Aktionismus schaden kann. Das ist jetzt ein Beispiel, es gibt viele andere Situationen, da schadet Aktionismus. Und in diese Falle tappt der Psalmist nicht, er verfällt nicht dem Aktionismus, sondern er übt sich in Geduld, er wartet auf Gottes Hilfe. Und dabei hilft dem Psalmist vor allem das Wort Gottes. Er hofft auf Gottes Wort. Heißt ja hier in Vers 5, ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Der Psalmist befand sich, wie gesagt, in einem seelischen Loch, ihm ging es schlecht. Und in dieser Situation hofft er und vertraut auf Gottes Wort, auf das geschriebene Wort Gottes. Für ihn war das damals die Tora, also die ersten 5 Bücher Mose, vielleicht hatte er auch schon einige Propheten. Für uns ist es die gesamte Bibel. Ich setze mein Vertrauen in schwierigen Situationen auf das Wort Gottes. Was heißt das ganz konkret, wenn ich jetzt in einer schwierigen Situation bin? Was soll ich dann machen? Es heißt, dass ich mir bestimmte Bibelverse schenken lasse von Gott, die in meine Situation hineinpassen und ich nehme diese Bibelverse in mein Herz auf und vertraue und hoffe darauf, dass sie in meiner Seele etwas bewirken, was mir hilft. Das heißt es, auf das Wort des Herrn zu hoffen. Also konkretes Beispiel, sagen wir mal, ich fühle mich einsam und alleine. Ich habe das Gefühl, keiner versteht mich, keiner ist bei mir und Gott ist weit weg. In dieser Situation auf das Wort Gottes zu hoffen, würde bedeuten, ich suche nach Stellen, die mir diese Not lindern oder die auf diese Not eingehen. Also zum Beispiel Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, siehe, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis an das Ende der Welt. Und dann würde ich diesen Vers nehmen und ich würde über diesen Vers beten und sagen, Herr Jesus, das sagst du mir hier zu, dass du immer bei mir bist. Und das möchte ich im Glauben annehmen, dass es so ist. Aber ich muss dir auch bekennen, dass ich das nicht so fühle, dass ich das nicht so empfinde. Ich merke das nicht, dass du jeden Tag bei mir bist. Und ich möchte dich bitten, dass sich das ändert. So betet man über diesen Vers und dann lernt man diesen Vers auswendig und nimmt ihn mit in seinen Alltag. Und immer wieder, wenn man in Situationen kommt, dann lässt man diesen Vers einmal kurz in seinem Gedächtnis aufscheinen. Ich bin immer bei euch. Und man vertraut darauf, dass dieser Vers Kraft entwickelt und dass das wirklich das Empfinden meiner Seele ändert. Das bedeutet es, auf das Wort Gottes zu vertrauen, dass man sich ganz bestimmte Stellen nimmt, die in seine Situation passen. Das können auch andere Stellen sein. Wenn es um Sünde geht, die man nicht los wird, gibt es dafür Stellen. Wenn man besonders Angst hat, gibt es andere Stellen. Es gibt für jede Situation Bibelworte, wo Gott in meine Situation hineinspricht. Tun wir das? Legen wir unsere Hoffnung auf das Wort Gottes? Wenn wir Probleme haben, begegnen wir sie mit dem Wort Gottes? Besonders seelische Probleme, so Angst, Einsamkeit, Niedergeschlagenheit, Probleme, die wir mit Sünde haben. Wir sollten darauf nicht verzichten, denn das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist die effektivste und mächtigste Waffe, die wir im geistlichen Kampf haben. Wir sollten sie nicht einfach beiseite legen und sagen, ach, ich brauche das Schwert nicht hier in dieser Welt, ich kann auch ohne. Das ist Quatsch. Wir sollten die Bibel nehmen und mit ihr arbeiten und auf das Wort des Herrn hoffen, dass es Frucht bringt in unserem geistlichen Leben. Das tut der Psalmist. Er hofft auf Gottes Wort und dann wartet er. Er achtet darauf, wie Gott eingreift. Und zwar benutzt er hier das Bild von einem Wächter, der auf den Zinnen einer Stadt steht. Das heißt hier in Vers 6, meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Da steht er, der Wächter auf den Burgmauern. Sein Blick ruht am Horizont und er weiß, dort wird die Sonne aufgehen. Sie wird kommen. Er kann das nicht beschleunigen. Er kann die Sonne nicht aufgehen lassen, aber er weiß, wo er gucken muss und er weiß, da wird ein Wunder passieren. Gott wird einen neuen Tag ins Dasein rufen. Er wird neues Leben schaffen durch den Aufgang der Sonne. Und er wird dieses Wunder nicht verpassen, der Wächter, weil er weiß, da wird es kommen und er ist achtsam und er ist wachsam, sodass er es nicht verpasst. Und das ist auch für uns wichtig, dass wenn wir beten oder dass wenn wir uns an solche Bibelverse klammern, dass wir dann schauen, wie Gott eingreift, dass wir wachsam sind und schauen, Gott, wo greifst du ein? Ich weiß, dass du eingreifst und ich möchte schauen, wo etwas passiert, wenn ich bete. Es passiert vielleicht nicht genauso, wie ich es haben will, aber ich weiß, dass du irgendetwas tun möchtest und ich bin wachsam, ich bin achtsam und schaue, was passiert da. Da haben wir oftmals das Problem, dass Gott handelt, aber wir merken es überhaupt nicht. Dann sagen wir, Gott, rühr mich an. Ja, ich brauche diese Gegenwart, ja, um auf das vorige Beispiel zu kommen. Ja, ich möchte dich spüren und erleben. Und Gott antwortet auf dieses Gebet 30 Sekunden später. Und er kommt mit seinem Heiligen Geist und berührt deine Seele. Aber du merkst es gar nicht mehr, weil das Handy gebimmelt hat. Ja, und dein Freund war dran und du musst gerade eine WhatsApp schreiben. Und deswegen hast du gar nicht mitbekommen, wie Gott dir da begegnen wollte. Oder wir sind so fixiert, dass wir sagen, okay, das muss auf diese eine Sache sich lösen. Da haben wir ein Problem auf der Arbeit und sagen, okay, genau das muss so passieren. So muss Gott handeln, ansonsten passiert, ist gar nichts los. Ja? Ansonsten hat er nichts gemacht. Wir sind so fixiert darauf, dass es auf eine bestimmte Art und Weise sich lösen muss, unser Problem. Und dann merken wir gar nicht, wie Gott auf andere Weise handelt und wirkt. So ging es einem gläubigen Mann. Der wohnte in einem Dorf und eines Tages kam eine große Flut und spülte das ganze Dorf hinweg. Und der gläubige Mann konnte sich gerade noch auf das Dach seines Hauses retten. Und er fing natürlich, genau wie das richtig ist, auch sofort an zu beten und sagte, Herr, rette mich aus dieser schlimmen Situation. Und er bekam eine heftige Vision und Gott sagte ihm, ich werde dich retten. Und er war begeistert und wusste hundertprozentig, Gott kommt und rettet mich. Stunde später kam ein Schlauchboot vorbei, See- und Rettungskreuzer, und sagte, kommen Sie schnell, ja, das Wasser steigt immer weiter, springen Sie ins Boot. Aber der Mann sagte, brauche ich nicht, Gott wird mich retten, persönlich wird er kommen und mich vor dieser Flut erretten. Sagten sie, na gut, zwingen tun wir keine, aber überlegen Sie sich, fuhren sie weiter. Weitere Stunde später kam der Rettungshubschrauber, letzte Durchsicht, ja. Kommen Sie, sie warfen die Rettungsleiter runter, klettern Sie hoch, ist Ihre letzte Chance, machen Sie. Nein, nein, ich brauche keine menschliche Hilfe, Gott wird mir helfen. Aber das Wasser stieg und stieg und der Mann ertrank, kam in den Himmel und beschwerte sich bei Gott und sagte, Gott, was soll das? In so einer Vision sagst du mir, ich will dich retten, ja, ich lehne hier extra menschliche Hilfe ab und dann lässt du mich ertrinken, wie peinlich ist das denn für deine Sache? Und Gott zuckt mir den Achseln und sagte, Mensch, ich habe dir ein Boot geschickt, ich habe dir einen Hubschrauber geschickt. Warum bist du denn nicht drauf eingegangen? So in dieser, sage ich mal, pointierten Form klingt das lächerlich. Ja? Und man sagt, was ist das für ein Beklöppelter, ja? Dass er diese Hilfe Gottes so nicht annimmt, die da ja wo ganz offensichtlich in Form eines Bootes und in Form eines Hubschraubers kommt. Aber du und ich, wir übersehen wahrscheinlich täglich irgendwelche Wunder und Hilfestellungen von Gott, die er uns gibt. Genauso wie dieser Mann. Und dann beschweren wir uns, Gott, warum hilfst du mir nicht und greifst nicht ein? Und dabei hat Gott hier eine ganze Liste im Himmel für uns vorbereitet, wo wir durchgehen könnten und sehen, da hast du geholfen, da hast du eingegriffen, da hast du mir die Hand gereicht, aber ich habe es nicht geschnallt. Und da wieder so hilfreich, Psalm 130, ne? Er sagt, ich warte auf das Eingreifen Gottes, ich warte auf den Morgen wie ein Wächter. Er steht auf den Zinnen, er weiß, dass Gott eingreifen will, er weiß, dass ein Wunder kommt. Er macht sich keinen Stress, weil er auch weiß, dass er dieses Wunder nicht herbeiführen kann, aber er blickt auf den Horizont und weiß, dort wird Gott kommen, er wird eingreifen und ein Wunder tun. Und so sollten wir auch warten und schauen und achtsam sein darauf, dass Gott wirkt in meinem Leben. Gebet wirkt. Und wenn wir beten, dann tut Gott etwas. Und wir müssen uns ein bisschen davon lösen, von unseren Vorstellungen, wie das denn genau passieren sollte, und uns öffnen für die vielen, vielen Gebetsantworten, die Gott uns gibt, auf seine Weise. Gebet bedeutet nicht, dass wir Gott dazu bringen, das zu tun, was wir wollen und auf unsere Weise alles zu machen, sondern Gebet ist ganz wichtig, dass wir uns öffnen und schauen, wie möchte Gott handeln, was möchte er für uns tun. Wenn wir so achtsam warten, dann werden wir merken, Gott wird die Sonne aufgehen lassen in unserem Leben. Ein neuer Tag wird beginnen. Mit einem Lied auf den Lippen, da geht es sich leichter. Wir sind Pilger auf dem Weg in das himmlische Jerusalem. Und auf diesem Pilgerweg haben wir uns heute dieses Wallfahrtslied, dieses Pilgerlied angeschaut und gemerkt, es gibt uns wichtige Impulse auf unserem Pilgerweg. Und ich möchte das nochmal zusammenfassen, die drei wichtigen Aspekte, die wir gesagt haben, damit wir das parat haben für die nächste Woche. Psalm 130 mahnt oder lehrt uns, seid geduldig. Ja. Klar, man muss manchmal in die Pötte kommen, das ist keine Frage. Aber manchmal schadet zu viel Aktionismus auch. Da schadet er mehr, als er nützt. Und da müssen wir Geduld lernen. Da dürfen wir nicht vom Glauben abweichen, da dürfen wir nicht irgendetwas machen, was vor Gott nicht in Ordnung ist, sondern da müssen wir sagen, wir harren des Herrn, um es im Lutherdeutsch zu sagen. Wir warten und vertrauen auf Gott. Wir sind geduldig und warten, bis er eingreift. Dabei hilft es uns immer, auf das Wort des Herrn zu hoffen. Sein Vertrauen in das Wort Gottes zu legen, das bedeutet ganz konkret, dass ich mir Bibelverse heraussuche, die in meine konkrete Situation hineinspreche und sage, Herr, ich erwarte oder ich wünsche mir, dass diese Worte in meinem Leben Kraft entfalten, dass das meine innere Einstellung verändert, dass das auch meine Situation verändert, wenn es eine Verheißung ist. Ich vertraue auf dein Wort. Und schließlich geht es darum, dass wir wachsam sind für das Eingreifen Gottes. Dass wir damit rechnen, Gott wird eingreifen, ihn aber nicht festlegen, was er denn genau zu tun hat und in welcher Weise, sondern achtsam schauen, was tust du, wie tust du es. Er wird etwas tun und wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verpassen, dass wir nicht so sind wie dieser Mann auf dem Hausdach, der zwar eine tolle Vision und Verheißung von Gott hatte, aber dann die ganzen Hilfen, die Gott ihm gab, nicht wahrnahm und nicht erkannt hat. Traurig hatte unser Psalmist sein Gebet begonnen. Er war voller Verzweiflung, er war in einem tiefen seelischen Loch, aber er beendet das Gebet voller Zuversicht. Denn der Psalmist hat verstanden, Gott lässt seine Kinder nie im Stich. In Psalm 8, da endet er sein Gebet mit den Worten, er, Gott, wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Unsere Sünden werden uns nicht von Gott trennen, sondern Jesus hat unsere Sünde hinweggenommen. Gott wird die Trennung zwischen ihm und uns überwinden. Er leitet uns auf unserer Pilgerfahrt und mit einem Lied auf den Lippen können wir dann einziehen in das himmlische Jerusalem, zu unserer Heimat. Weil Gott uns führt, erreichen wir auch unser Ziel. Amen. Lasst uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir uns an Gott wenden. Wir haben jetzt sein Wort gehört, jetzt wollen wir zu ihm sprechen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ihr könnt laut oder leise beten, wie euch das passt, und ich möchte dann die Gebetsgemeinschaft abschließen. Wir beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du unsere Gebete erhörst, dass du immer eingreifst und hilfst, wenn wir etwas bitten. Und ich möchte dich auch um Vergebung bitten, da wo wir das gar nicht so erkannt haben, wie du uns hilfst, weil wir so festgelegt sind auf eine bestimmte Art und Weise, wie die Hilfe kommen muss, dass wir es manchmal gar nicht gemerkt haben, was du eigentlich für uns getan hast. Das ist schändlich, das soll so nicht sein, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass unsere Augen geöffnet werden für die vielen Gnaden und Wunder, die du uns jeden Tag vor die Nase setzt, damit wir als deine Kinder fröhlich sein dürfen und deine Güte preisen können, Herr. Bitte schenk uns da auch eine neue Sicht, die nicht so eingekeilt ist, sondern die wirklich offen ist, auch dein Wirken überall zu sehen. Amen. Wir hören uns unser Segenslied an. Es heißt, ich wünsche dir Gottes Segen. Bitte steht zum Segen auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen nochmal Platz und lassen den Gottesdienst ausklingen.